Was soll denn das Theater? Der Kritik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Theater-Podcast. Heute zum Stück Kinder kriegen 4.0. Wir sind Lea, Ilka und Lennart und wir nehmen das Ganze im Rahmen des Seminars Theaterreflexion und Kritik auf und wollen euch jetzt erstmal einen kleinen inhaltlichen Einblick in das Stück geben. Kinder kriegen 4.0 ist ein satirisches Theaterstück von der Gegenwartsdramatikerin Katrin Rögler und es wurde 2012 am Residenztheater in München uraufgeführt. Und mit der Regisseurin Julia Wissert und der Dramaturgin Hanna Saar wurde es nun für das Schauspiel Dortmund nochmal aktualisiert. Das Stück handelt von den gesellschaftlichen Erwartungen ans Kinderkriegen, an das Heranziehen einer zukunftsfähigen Generation und das damit verbundene uneingeschränkte Elternglück. Wir haben die Charaktere, den Engagierten, die Spätberufene, die alte Mutter, die Oma, den Bundestagsabgeordneten, die Rabenmutter und die Kinderlose, die sich in einem Zugabteil begegnen und dann eine Auseinandersetzung mit dem Kinderkriegen beginnen, bei der sehr verschiedene Lebenswelten aufeinandertreffen. Und obwohl das Stück Kinderkriegen heißt, kommen Kinder selbst in dem Stück gar nicht vor, beziehungsweise sie sind nicht anwesend. Ja, sie werden nur von den Erwachsenen angesprochen, bleiben aber trotzdem unsichtbar.
Ja, wollen wir mit dem immersiven Einstieg beginnen, ja. Bei dem der Engagierte dann ja schon mitten im Publikum sitzt und das Publikum als seinen Sohn Henry identifiziert und auch anspricht. Für mich hat das immer so eine extreme Künstlichkeit des aufdringlichen Ansprechens des Publikums und erzeugt dann für mich erstmal eine Distanz zum Charakter und zum Stück selber. Aber wie ging euch das denn?
Also mir ging das ganz ähnlich, vor allen Dingen, weil das ganze Stück über so eine Verwirrung bei mir geblieben ist. So, bin ich jetzt irgendwie in der Rolle des Henrys oder bin ich einfach unbeteiligte Zuschauerin, die irgendwie gar nichts damit zu tun hat? Und man saß natürlich da und dachte, oh, komm nicht zu mir oder so, weil man irgendwie reagieren musste. Und natürlich hat das direkt am Anfang aufgelockert, aber es war, man konnte sich dem nicht entziehen.
Genau, ich denke, es ist so ein bisschen eine Persönlichkeitssache auch. Man sitzt irgendwie da und ist so ein bisschen unbehaglich, wenn man so Angst hat, dass der jetzt auf einen zukommt und man selber irgendwie aktiv werden muss in dem Stück und zu dem Sohn wird.
Aber habt ihr euch denn als Henry gefühlt? Also ich hatte bei mir eine Situation, da dachte ich so, okay, jetzt könnte ich als einzelnes Individuum wirklich Henry sein, als er dann die Schokolade gegessen hat und ins Krankenhaus ging, weil sich dann wirklich alle zu einem runtergebeugt haben. Dachte ich mir so, okay, das war für mich der Moment, in dem ich mir so dachte, okay, jetzt könnte es Klick machen und jetzt sitzt Henry irgendwie wirklich im Publikum. Aber davor war für mich halt diese größere Distanz da. Und ich habe mich nicht als Kollektiv oder auch als Individuum, als Teil des Stücks, als Sohn von dem Engagierten gefühlt. Wie war das bei euch?
Also ich finde, dadurch, dass ja verschiedene Personen als Henry angesprochen wurden, hatte es so eine Ersetzbarkeit, also da so eine Allgemeingültigkeit irgendwie, dass es jetzt gar nicht irgendwie einen bestimmten Henry gibt, sondern dass es im Grunde jeder und jeder sein könnte.
Das Schema wurde ja auch teilweise aufgebrochen, als der Bundestagsabgeordnete mal in das Publikum gesprochen hat und seine Rede quasi geprobt hat. Und da ist man dann wieder eine ganz andere Rolle geschlüpft als Publikum.
Ja, da gab es dann wieder das Brechen der dritten Wand und dann wirklich die Frage nach dem Publikum, ob man das so machen könnte. Das fand ich auch sehr, sehr interessant zu sehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ob ihr einen Handlungszusammenhang gesehen habt oder ob es für euch einzelne Bilder waren. Weil wir hatten ja das Bild ganz am Anfang im Zusammentreffen des Zugs, dann in dem Luxus-Wellness-Hotel. Mhm. Und für mich waren das halt eher ein Beispiel dessen, dass in jedem Bereich des Lebens einen diese Konfrontation des Thema Kinderkriegens und Kinder nicht haben wollens treffen kann. Oder deswegen, für mich waren das eher zusammengehängte Bilder anstatt ein Handlungsablauf der verschiedenen Orte. Ging euch das ähnlich?
Ich glaube, bei mir ist das so im Nachhinein eher erst entstanden, dieser Eindruck, weil als ich da drin saß, hatte ich immer noch das Gefühl, dieses Stück hat irgendwie den Anspruch, eine Handlung irgendwie zu erzählen, und teilweise bin ich dann aber auch nicht mehr ganz mitgekommen, als sie dann irgendwie in einem Wellnesshotel waren und dann im Wald, und dann war für mich vieles irgendwie total undurchsichtig. Jetzt im Nachhinein, als ich so ein bisschen sacken gelassen habe, ist mir dann auch aufgefallen, dass es viel mehr um das Situative ging und dieses Aufeinandertreffen der verschiedenen Meinungen und die Gespräche viel mehr im Fokus standen natürlich als die Handlung.
Ja, also kann ich mich anschließen. Ich fand auch, dass man der Handlung an sich nicht unbedingt hundertprozentig folgen konnte. Und das wurde auch unterstützt nochmal dadurch, dass wir ja kein besonderes Bühnenbild hatten, was irgendwie die Orte präsentiert hat. Dadurch ist es für mich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wo wir uns eigentlich gerade befinden, sondern es ging wirklich mehr einfach um die Gespräche. Und gut, dadurch, dass wir eben dieses Bild von dem Zug und dann dem Hotel und dann irgendwie dem Weg zum Krankenhaus hatten, könnte man vielleicht auch noch ein bisschen dieses Motiv der Reise irgendwie erkennen. Aber für mich war es auch so, dass die Orte, die Handlung nicht das Wichtigste war.
Und ich finde, das hat das Bühnenbild wirklich sehr gut verkörpert, weil wir hatten ja jetzt nicht, wie du das gerade schön gesagt hast, irgendwie einen Bahnsteig abgebildet oder dann ein Hotel oder ein Resort, sondern diese Stufen oder hinterher auch diese sich drehenden Stufen. Und ich fand, das hat den Fokus auf das gelegt, worauf sich das Stück ja auch fokussiert, und hat dem Zuschauer gar nicht die Möglichkeit gegeben, sich durch irgendwelche Sachen ablenken zu lassen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Ich glaube auch, dass wenn noch mehr Bühnenbild da gewesen wäre, dass es total überfordernd gewesen wäre, weil wir hatten ja zum Beispiel den digitalen Chor mit der absoluten Reizüberflutung teilweise, weil sich die Gespräche überlappt haben, oder auch die sehr aussagekräftigen Kostüme. Ich glaube, da können wir auch gleich einiges noch drüber reden. Und das Bühnenbild wurde ja auch genutzt durch so ein teilweise kindliches Verhalten, wenn die dann so leichte Abschrägungen irgendwie runtergerutscht sind und so. Und dadurch, ich fand das sehr gut gelöst an der Stelle.
Ja, ich finde auch, dass dadurch, dass sie über diese Rampen irgendwie gelaufen sind und so, das hatte irgendwie nicht so eine Ordnung und hat da nochmal so ein Chaos und so ein Auf und Ab irgendwie reingebracht, was ja das ganze Thema eigentlich total widerspiegelt.
Es wurde ja auch mit den Höhen teilweise gespielt. Also als die Kinderlose beispielsweise einmal so einen Monolog gehalten hat, wo sie selbst ihr Dasein als Kinderlose quasi gerechtfertigt hat, stand sie höher als die anderen. Und das wirkte dadurch irgendwie viel besser, als wenn das jetzt irgendwie ein reizüberflutetes Bühnenbild gewesen wäre.
Ja, sie hatte dadurch viel mehr die Möglichkeit, ihren Standpunkt klarzumachen. Durch dieses visuelle, ich stehe jetzt gerade über den anderen, hat sie in dem Moment einen Schub von Kraft bekommen, dadurch, dass sie halt gerade auf dem höchsten Punkt des Stückes steht. Du hast jetzt gerade schon den Chor angesprochen. Wie habt ihr euch bei dem gefühlt? Ich muss sagen, ich fand den zum Teil sehr, sehr beängstigend, sehr machtvoll, auch dadurch, dass sich dieser Sprechchor... sehr befremdlich. Dadurch, dass sich die Stimmen auch einfach immer so überlappen. Und es stellt ja dieses Forum dar, in dem man als Elternteil oder auch Nicht-Elternteil oder werdende Mütter und Väter Fragen stellen kann. Und man wird ja auch wirklich bombardiert von Nachrichten und hat, wie du das vorhin schon gesagt hast, eine absolute Reizüberflutung eigentlich. Ich fand, dass der Chor eine extrem wichtige Rolle im Stück eingenommen hat, weil er visualisiert hat, wie die Realität momentan mit dem World Wide Web und allem drum und dran so wirklich ist, dass man gar nicht weiß, auf welche Meinung kann man vertrauen, worauf muss man hören, worauf darf man hören. Ich fand den dann sehr interessant zu beobachten, den Chor.
Zumal das auch nochmal, es ging ja viel darum, auch wie andere Leute das wahrnehmen und so weiter und wie sich medizinische Aspekte irgendwie drauf auswirken. Ja, auch die Gynäkologin oder so in der Art, also medizinische Aspekte irgendwie auch noch mit reingekommen sind und all das Faktoren sind, die das Kinderkriegen heutzutage irgendwie beeinflussen und dass man eben auch von fremden Leuten irgendwie in der Anonymität des Internets seine Meinung quasi bekommt und sich im ständigen Vergleich eigentlich befindet.
War die Gynäkologin für euch denn eine richtige Ärztin? Weil ihr wurde dann ja.
So Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von ihr.
Ja, und dadurch, dass sie dann am Ende auch irgendwie,
sie hat die Kehle durchgeschnitten genau.
im Video und dann tropfte da das Blut raus und irgendwie wurde plötzlich alles total ins Absurde abgedriftet und dann, das wirkte einfach nicht seriös, nicht vertrauenswürdig, sondern irgendwie einfach nur.
Habt ihr von Kafka den Prozess gelesen?
Nein.
Da gibt es diese Szene in dem Gerichtssaal, in dem dann von der Decke weibliche Beine baumeln und die sind komplett nackt. Und das hatte für mich eine Ähnlichkeit, weil es dieses Kafkaeske, dieses Absurde in einen Bereich mitbringt, in dem er es eigentlich nichts zu suchen hat. Nämlich eine Gynäkologin, der man ja vertrauen möchte, zu der man hingeht, um wirklich intimste Sachen zu besprechen. Mhm. Und der dann die Kehle aufzuschneiden, die halb verbluten zu lassen. Und sie erzählt einem immer noch so, ja, eigentlich werden sie eher keine Kinder kriegen. Das hatte für mich eine ganz gruselige Haltung in dem Moment. Das war sehr, nicht abstoßend, aber total befremdlich, sage ich jetzt mal.
Ja, ich denke, auch dadurch, dass es ja nur eine Person auf dem Bildschirm war und also man hätte sie ja auch als Charakter einbinden können, hat man aber nicht. Und ich denke, das hat ja auch bestimmt eine Bedeutung.
Aber ging dir das so? Weil für mich war der Chor und auch die Gynäkologin trotzdem eine einzelne Figur, also ein eigener Charakter, der trotzdem
ich meine jetzt
auf und abgetreten ist.
Als reale Person, Entschuldigung.
Ja. Ja. Okay.
Aber ich glaube, dann wäre nicht so diese Wirkung rausgekommen, was jetzt irgendwie dadurch
gebracht
war. Genau. Ja. Weil es geht ja auch um das Digitalisierte und das Fragenstellen in einem Online-Forum. Deswegen war das ja sehr gut gewählt, auch dieses Medium wirklich zu nutzen. Hat schon Sinn ergeben.
Ich glaube, weil die alte Mutter ja auch sehr viel mit diesen Foren irgendwie interagiert hat und auch auf reale Personen quasi dann treffen wollte, aber das irgendwie nicht so ganz geklappt hat und so. Ein anderes Motiv, ähnlich wie mit dem Kehle durchschneiden, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, wo ich gar nichts mit anfangen konnte, war am Ende, als der, wie heißt er nochmal, der Spätberufene, die Kettensäge rausgeholt hat.
Ja.
Das war auch ein großes Gefühl der Befremdlichkeit und
plötzlich irgendwie ist alles ausgeartet.
Genau. Das emotionale Kettenmassaker des Spätberufenen. Mhm. Für mich war das ein bisschen das Loslösen von dem, was seine Frau eigentlich möchte. Mhm. Weil sie hat ja auch ständig wieder davon geredet, wie das jetzt mit unseren Kindern ist und wie toll das ist. Mhm. Und sie war ja eher in dem Sinn und auch ihren Gedanken ständig bei den Kindern. Jetzt waren die Kinder zwar nicht da, sie wurden ja vorher auch etabliert, dass sie gerade weg seien, aber trotzdem war das Kind ständig Gesprächsthema. Mhm. Ich glaube, für ihn als jemanden, der sehr spät Vater geworden ist, was jetzt nicht vielleicht heißt, dass es ungewollt war, war es schwierig, da mit einer wesentlich jüngeren Frau, die ja auch noch mehr Kinder wollte, das hat sie ja ganz zum Schluss nochmal gesagt, nicht mitzuhalten, aber diesem Anspruch von ihr an ihn gerecht zu werden. Und für ihn war das, für mich kam das vor wie die Loslösung des Zwangs, noch mehr und immer weiter zu müssen.
Das stimmt, weil sie ja auch das Kinderkriegen oder das Muttersein sehr als ihren Lebenssinn quasi übernommen hat. Ja. Und auch viele Dinge, die sie gar nicht, also an einer Stelle hat sie erzählt, dass sie eigentlich gar nicht so gerne irgendwie isst, immer zum Frühstück oder so, aber eben das als soziale Situation für ihre Kinder etabliert und deshalb ihre eigenen Bedürfnisse quasi hinten anstellt oder auch die Schlafzimmer mit ihren Schlaflosigkeiten angefüllt sind, sie aber trotzdem weitermacht, weil sie eben diese Mutterrolle so sehr versucht auszufüllen. Und auch die meisten Leute, die sie irgendwie kennt, also in einem Zug war das ja, dass sie meinte, hier, die kenne ich von Babyschwimmen und die kenne ich daher. Also eigentlich sich alles darauf bezieht, dass sie Mutter ist.
Da geht es ja viel mehr, also das ist ja nicht mehr nur das Verändern von Kleinigkeiten, sondern da verändert sich auf einmal eine ganze Persönlichkeit. Dass wenn du eigentlich sagst, du bist gar kein Mensch, der gerne frühstückt, aber auf einmal fängst du an zu frühstücken, weil es ein gutes Beispiel für deine Kinder sein soll.
Genau, da wird doch nochmal dieser gesellschaftliche Druck oder dieser wahrgenommene Druck, dem sie sich dann quasi beugt und sich oder ihr Leben verändert, nochmal ganz deutlich. Und mir ist da auch bei dem Vater noch was aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geplant war, diese Bedeutung zu haben. Aber am Anfang waren ja der Spätberufene und die Mutter beide in Rot gekleidet. Und dann, ich glaube, irgendwann bei dem Hotelaufenthalt hat er dann die rote Jacke, die er anhatte, plötzlich nicht mehr angehabt. Und für mich ist dadurch auch irgendwie so eine Distanz entstanden oder ich habe gedacht, er hat sich irgendwie von seiner Frau entfernt.
Und mir ist das persönlich gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, ergibt das Sinn, wenn man merkt als Zuschauer, dass sich auf einmal die zwei Partner irgendwie entfremden.
Mhm. Ja, weil vorher waren sie so deutlich durch diese Farbe eben als zusammengehörig gekennzeichnet.
Ja, er hat auch einen wilderen Einschlag dadurch irgendwie bekommen, weil er dann auch die dreckigen Arme hatte und barfuß war und in diesem ärmellosen Oberteil und vorher ja sehr, wie soll ich das ausdrücken, schon hochgeknöpft.
Konservativ.
Und das ist dadurch total aufgebrochen worden. Aber die Frau ist ja total darin geblieben mit ihrem engen Kostüm und irgendwie eingefecht in ihrem Kleid.
Das stimmt.
Kleid.
Ja, aber deswegen passt das ja auch, dass er dem Zwang entflohen ist in dem Moment, weil das war ja wirklich seine Möglichkeit, dem einmal zu entkommen und sie ist aber da geblieben und das dann im Kostüm auch festzuhalten, Ist mir nicht aufgefallen, sag ich ganz ehrlich.
Aber durch die Kostüme ist ja eh viel transportiert worden. Also wenn man sich zum Beispiel die Kinderlose angeschaut hat, also mir hat sie immer diesen leicht alienhaften Eindruck gegeben.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Und das passt ja irgendwie dadurch, dass sie in so einer kinderdominierten Welt quasi als Kinderlose sich darstellt, irgendwie auch außerirdisch wirkt in dem Moment.
Ja.
Oder auch beim Vater von Henry, beim Engagierten, der dann in Teddybären komplett übersät über die Bühne läuft.
Richtig, dieser Softie-Look, weil er so ruhig mit seinem Kind auch immer spricht und total auf die Bedürfnisse eingeht.
Ja,
aber ja, bei ihm hatte man auch teilweise eher den Eindruck, als wäre er das Kind.
Ja, das ging mir auch so. Da war ich mir zwischenzeitlich noch gar nicht sicher, weil er sich so benommen hat, als wäre er jetzt auch der Siebenjährige oder Sonstiges. Aber das hat auch extrem gut zu seiner Rolle gepasst, fand ich. Wie war das denn bei der alten Mutter? Habt ihr da irgendwas mitbekommen, ob das Kostüm zu ihren Ansichten passt? Weil da fällt mir nichts zu ein.
Man könnte höchstens diesen konservativen Einschlag quasi, den wir schon rausgestellt haben, irgendwie sagen. Und eben, dass es ja sehr eng war irgendwie. Vielleicht, dass das Kostüm ihrer Mutterrolle, die sie einnimmt, auch recht eng und sehr starr um sie ist. Oder auch die rote Farbe eben, dass sie, oder diese ganz abstrakte Hummertasche, die sie hatte.
Die hat mich auch verwirrt.
So ein Statement-Piece war, aber ich konnte es mir nicht ganz genau erklären. Vielleicht irgendwie mit der Farbsymbolik rot für Motivation und Liebe für ihre Kinder oder so, aber ja.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Zwang waren, wollen wir mal kurz über den Bundestagsabgeordneten sprechen und diesem sexuellen Akt zur Kinderlosen. Weil das war ja auch irgendwie, er hat ja ständig davon, ja, eigentlich eher gepredigt, wie wichtig Kinder sind und Familienwerte und dass er auch eine Frau hat und zwei Kinder oder drei.
Für ihn war es mehr so eine Verpflichtung, so eine gesellschaftliche Verpflichtung, ein Kind zu bekommen oder auch mehrere.
Ja, und es passt dann ja auch in dieses Bild des Bundestagsabgeordneten, perfekte Familie, Frau und dann eine außereheliche Beziehung auf einmal zu führen und sich dieser Frau hinzugeben, die dann ja, hattest du das nicht erzählt, dann auch noch schwanger wird?
Genau, man sagte, dass sie vielleicht sogar schwanger geworden ist dadurch.
Das wurde für mich im Stück jetzt gar nicht mal so deutlich.
Nee, aber das würde vielleicht auch noch ein bisschen mehr erklären, warum das eingebaut worden ist, weil das irgendwie für mich sehr zusammenhangslos in dem Moment wirkte. Wobei man eben sagen kann, dass dadurch der Bundestagsabgeordnete seinem Zwang, irgendwie das perfekte Bild nach außen zu transportieren, um Wählerstimmen zu generieren, eben entflohen ist.
Das hat ja auch eine riesige Ironie, wenn sie dann wirklich schwanger würde, weil sie wollte eigentlich keine Kinder, er wollte auch nicht noch mehr Kinder und dann
wollte
bestimmt
sie wirklich
nicht.
Keine?
Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube auch nicht.
Sie hat ja die ganze Zeit davon, weil sonst hätte sie auch sagen können, ich kann
keine
Kinder kriegen.
Vielleicht hat sie versucht, welche zu wollen, aber wollte eigentlich keine.
Genau, sie hatte in ihrem Monolog, hatte sie mal erzählt, sie wollte sich diesem gesellschaftlichen Druck hingeben und hat überlegt, ob sie nicht auch Kinder haben möchte, hat sich dann aber hinterher doch bewusst dagegen entschieden. Und dann ist ja eine sehr, sehr große Ironie darin, dass wenn sie jetzt einen One-Night-Stand mit einem verheirateten Bundestagsabgeordneten hat, auf einmal doch ein Kind bekommt.
Vielleicht auch noch ein Charakter, über den wir sprechen könnten, wäre die Rabenmutter. Weil sie ja auch sehr viel mit den gesellschaftlichen Zwängen konfrontiert ist und diesem Druck, weil sich alle Menschen von außen in ihre Erziehung einmischen und sagen, Mensch, du bist nicht genug bei deinen Kindern, du müsstest dich mehr kümmern. Sie aber berufstätig ist, was sich auch durchaus vielleicht im Kostüm widerspiegelt, weil sie ja verschiedene Arbeitsklamotten irgendwie kombiniert hat. Also diese orangefarbene Arbeiterjacke beispielsweise.
Nee, aber fand ich interessant, auch bei der bei der Rabenmutter, dass die Kinder auch überhaupt nicht thematisiert, also nicht anwesend waren.
Man wusste ja auch gar nicht, wie viele Kinder hat sie jetzt eigentlich.
Genau, also. Ja, da ging es mir auch drum. Und auch die Abwesenheit eines Kindes kann ja allein schon eine Rabenmutter identifizieren eigentlich. Weil wenn du jetzt irgendwo in der Kasse stehst und sagst, oh, wo ist mein Kind, wo ist mein Kind? Was denken denn dann die anderen, die um dich rumstehen? Oh, da hat irgendjemand sein Kind verloren, hat aber nicht gut aufgepasst. Deswegen fand ich das gar nicht so komisch, dass kein Kind wirklich auf der Bühne zu sehen war. Sondern es war ja so stark das Thema des Kindes, dass es für mich nicht gefehlt hat, auch wenn es um Kinder ging. Sondern es war vielmehr, es ging ja um diese sehr starke Darstellung von den verschiedenen Möglichkeiten, Kinder zu haben oder auch nicht und wie man damit umgeht.
Und man dadurch halt auch mehr Raum hatte, dass die Eltern oder die verschiedenen Personengruppen einfach die Möglichkeit hatten, ihre Gedanken dazu zu entfalten. Und gerade jetzt in diesen Krisenzeiten oder so, wo natürlich viele irgendwie auch mit ihren Kindern zu Hause saßen im Homeschooling oder so und denen jetzt quasi die Stimme zu geben, da genau drüber zu sprechen, wie sie das empfunden haben.
Und es ist ja auch letztendlich ein Diskurs, an dem Kinder selber eigentlich nicht beteiligt sind, auch wenn sie das Thema sind.
Stimmt,
ja.
Ja. das ist eigentlich etwas, was sich über den Kopf des Kindes entzieht. Ja, verrückt. Wir haben jetzt noch relativ wenig über die Oma in Anführungszeichen gesprochen. Mhm. Sie hat ja auch diesen gesellschaftlichen Zwang oder diese Anforderung von ihrer Tochter und auch von sich selber zu helfen, weil die Tochter hat ja 4 Kinder und wollte noch mehr, konnte sich aber gar nicht wirklich darum kümmern. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war es so, dass sich wirklich meine Großeltern auch viel um mich gekümmert haben und ich irgendwie nie gefragt habe, ob die das mal wollen. Macht ja auch kein Kind. Mhm. Aber die waren halt irgendwie da. Und das ist, ich glaube, das porträtiert wirklich sehr gut, was man von dem Elternteil des werdenden Elternteils erwartet. Dass man dann wirklich eine ständige Hilfe auch mitbekommt, was natürlich auch anstrengend ist. Ich meine, du hast dein ganzes Leben lang gearbeitet und möchtest vielleicht eher was ganz anderes machen. Das hat die Figur im Stück ja auch gesagt, sie wird ja viel lieber reisen und
nimmt deswegen diese total verwinkelten Routen durch Deutschland, um irgendwie noch die Fahrzeit in die Länge zu ziehen.
Ja.
Aber letztendlich ist sie dann doch da und kommt an.
Ja.
Und sie ist ja letztlich auch irgendwie aus einer anderen Generation, also sie ist ja anders aufgewachsen als ihre Mutter, als ihre Tochter und hat dann natürlich irgendwie, bringt dann auch ein anderes Wertesystem teilweise mit, aber trotzdem geht sie so mit dem mit, was ihre Tochter quasi von ihr erwartet, wenn sie jetzt sich um die Kinder kümmert.
Wollen wir nochmal über das Bühnenbild sprechen? Wir hatten ja ganz am Anfang diese Stufen, auf denen die verschiedenen Figuren saßen. Hatte das für euch eine Bedeutung?
Was ich jetzt sehr interessant fand, war, dass der Engagierte, der ja eigentlich so viel auf die Bedürfnisse seines Kindes eingeht und sich so reinwirft in diese Vaterrolle, ganz unten saß. Also, dass quasi die Rabenmutter noch ein Stückchen über ihm saß, beziehungsweise fast auf einer Stufe waren, fand ich sehr interessant von der Proximik her an der Stelle.
Für mich hatte das ein Gefühl von, das wird sowieso von dir erwartet, dass du engagiert bist, um mit deinem Kind umzugehen. Deswegen ist das gar nicht so, nicht diskussionswürdig, aber das muss man nicht unbedingt so beachten. Da kann man sagen, okay, schau mal, da spielt ein Vater schön mit seinem Kind. Aber natürlich trifft es jemanden mehr, wenn, ich nehme jetzt wieder das Beispiel an der Kasse, dann auf einmal die Mutter ihre Hand gegen das Kind erhebt und sagt, nein, hör auf zu heulen und setz dich. Das hat natürlich viel mehr Kommunikationsbedarf, auch dann mit den Leuten drumherum. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man dann sagt, okay, darüber kann man noch viel mehr reden, auch negativ natürlich.
Aber vielleicht könnte man da auch so einen Gender-Aspekt mit reinbringen, dass eben er war ja, wobei ich weiß nicht, ob es deutlich wurde, ob er jetzt alleinerziehend war oder ob er noch eine Frau hatte, aber jedenfalls war die ja nicht da, die Frau. Und dass vielleicht auch so als Vater alleine irgendwie die Gesellschaft auch ein bisschen auf dich hinabblickt oder so.
Das ist ein guter Aspekt. Weil er hat ja irgendwann davon gesprochen, ja, Mama möchte das nicht, dass ich mit dir ins Krankenhaus gehe.
Dass also er vielleicht, obwohl er so engagiert ist, eigentlich ja schon viel, viel, viel zu engagiert, er halt es trotzdem irgendwie nicht genug ist oder gut ist.
Ja, vielleicht war das auch der eigene Anspruch an sich selbst als Charakter, dann zu merken, okay, ich bin vielleicht gar nicht gut genug.
Ja.
Vielleicht war es das, was er ausgleichen wollte, damit, dass er eben so viel auf Henry immer wieder eingegangen ist und ihn mit eingebunden hat an der Stelle.
Ja, das kann gut sein.
Worüber wir vielleicht auch noch sprechen könnten, allgemein im Diskurs, Kinderkriegen wurde ja aktualisiert, wie wir am Anfang gemerkt haben. Also es ist ja jetzt 10 Jahre später nach der Uraufführung in München jetzt nochmal quasi für Dortmund aktualisiert worden. Und jetzt sind natürlich ganz andere Krisen irgendwie dominant rund um das Kinderkriegen. Also ich glaube, Katrin Rögler sagt in einem Interview, dass es vor 10 Jahren viel mehr darum ging, wer darf überhaupt oder sollte Kinder bekommen und Gentrifizierung, wo wohnen wir und so. Und jetzt ja Klimakrise sehr dominant ist. Wir irgendwie die letzte Generation sehr präsent irgendwie haben als Starkbegriff. Wie habt ihr das empfunden? Was sind noch für Krisen vielleicht mit eingearbeitet worden?
Ich finde es erstmal sehr gut, dass sie es aktualisiert hat, weil ich höre auch immer häufiger den Satz so, ich möchte keine Kinder in diese Welt setzen. Und dann frage ich mich immer, was meinst du mit diesem Satz, in diese Welt setzen? Ich kann das schon verstehen, wir haben extrem viele Krisen, aber es gab auch damals, Anfang Zweiter Weltkrieg, aber auch da hat man Kinder in die Welt gesetzt und es ist ja immer auch eine Frage damit, wie entwickle ich die Welt für mein Kind? Was für weitere Krisen es jetzt in dem Stück direkt gab?
Ich glaube, es ist eben auch sehr viel dieser erwartete Perfektionismus, als Eltern alles richtig zu machen und eben auch dieses Elternglück, was wir am Anfang angesprochen hatten, also so nach dem Motto, wenn du ein Kind hast, dann hast du glücklich zu sein und darfst nichts nichts falsch machen, du darfst nicht auch mal traurig sein oder was auch immer.
Mhm. Mhm. Mir ist jetzt gar nicht so stark aufgefallen, dass im Stück noch weitere Schwierigkeiten angesprochen wurden. Also das Thema Krieg ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
Nee, eigentlich auch tatsächlich nicht. Das war irgendwie, wahrscheinlich hat man das selbst so ein bisschen mitgebracht, wurde ja bewusst irgendwie offen gehalten, dass es eben für mehrere Zeiten passt irgendwie.
Gut, ja, man guckt es natürlich aus seinem eigenen Kontext heraus mit dem Wissen, genau, das man hat über die Welt.
Deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes, wenn wirklich ein Elternteil sich das Stück anschaut, weil ich denke, da finden die sich noch 10-mal mehr wieder als wir. Mhm. Wir werden jetzt auch schon immer mal mit diesem Kontext Kinderkriegen zusammengesetzt, aber jemand, der das Ganze schon durchlebt hat, der findet sich in einer Situation wie, okay, jetzt hat mein Kind was gegessen, was es eigentlich nicht essen sollte, definitiv wiedergefunden. Oder dass dann auch die Oma gefragt wird, komm bitte und hilf. Weil jedes Elternteil hat bestimmt schon mal um Hilfe gebeten, ob das jetzt in der eigenen Familie war oder einfach den Partner. Mhm. Ich denke, dass es dann nochmal viel emotionaler für jemanden ist, der dann da wirklich sitzt, der das jeden Step eigentlich des eigenen Aufwachsens des Kindes miterlebt hat.
Also würdet ihr sagen, die Zielgruppe waren eher schon auch Eltern?
Das würde ich so nicht direkt sagen. Ich glaube, dass die Zielgruppe junge Erwachsene bis Menschen Ende 70 sind. Ich glaube, dass es ist, um jemanden anzusprechen, der sich vielleicht Gedanken darüber macht, Kinder zu kriegen, um jede Position zu beleuchten, um aber auch einmal Revue passieren zu lassen für gewordene Eltern, was ist passiert und oder auch zu zeigen, ihr seid nicht alleine mit dieser Thematik oder auch werdende Eltern anzusprechen. Und auch Großeltern, die sagen, jo, ich bin wirklich überfordert in dem, dass ich jetzt jeden Tag irgendwo hinfahren soll, das Kind abholen soll, vielleicht noch Essen machen soll, dass man merkt, man ist damit nicht alleine.
Und auch durch diesen satirischen Ton, den das Stück ja hat, vielleicht auch einfach nochmal vor Augen zu führen, dass es teilweise eben auch lächerlich ist oder zu viel erwartet wird, dass man einfach die ganze Situation mal versucht, ein bisschen zu entspannen.
Ein bisschen lockerer zu nehmen, vielleicht auch irgendwie, weil man ja viel Identifikationspotenzial hat. Ich glaube, dass Eltern auch viele Situationen irgendwie wiedererkennen oder irgendwie Leute in ihrem Umfeld haben, wo sie auch schon mal so gedacht haben, die dann eben in dem Stück nochmal überhöht worden sind, dass man einfach, um gegen diesen Zwang und Druck anzugehen, einfach mal drüber lacht und
Ja, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich die Satire ja eigentlich eine perfekte Form. Ne? Dass man sagt, wir gehen da mit einem Fünkchen Wahrheit dran, aber überspitzen das Ganze natürlich wie mit diesem Kettensägenmassaker.
Genau.
So extrem, dass man fast schon nicht mehr weiß, wohin mit sich und seinen Gedanken und jetzt nicht weiß, ob man lachen soll. Aber dieses Fünkchen Wahrheit von, okay, ich möchte mich jetzt gerade frei machen von dem, was ist, das bleibt natürlich.
Ich glaube, das war doch eigentlich jetzt gerade ein schöner Schlusssatz oder ein schöner Punkt, um ein bisschen zum Ende zu kommen.
Ein sehr interessantes Stück. Man konnte viel lachen.
Das
Man
fand
hat
ich
viel
auch.
Aus dem Abend mitgenommen, auch an Gedanken und an so zur aktuellen Debatte zum Kinderkriegen. Auch viele Sachen, wo ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht hatte, weil man sich mit dem Thema noch nicht so aktiv beschäftigt hat. Also
würdet ihr das Stück weiterempfehlen?
Ich denke nicht uneingeschränkt. Also ich würde schon durchaus sagen, dass es teilweise verwirrende Momente hat. Aber ich glaube, dass wenn man sich auch darauf einlässt und mit diesem satirischen Hintergedanken quasi da reingeht, man viel für sich daraus mitnimmt.
Wenn man nicht mit dem Anspruch an eine logische Handlung da reingeht, sondern einfach
die einzelnen Situationen auf sich wirken lässt.
Also lasst euch drauf ein und geht gucken.
Es läuft noch einmal im Januar 2023 und ich glaube dann erstmal nicht mehr.
Ja, guck mal, eine letzte Chance.
Gut.
Ein Podcast von eldoradio.de.